Critify, der Verstärker für kritische Perspektiven.
Hallo und herzlich willkommen bei Critify, der Verstärker für kritische Perspektiven. Wir sind Emma und Davide und hosten diesen Podcast des Migration Lab Germany. Das Migration Lab ist Labor und Netzwerk von Kultur und Bildung in der Migrationsgesellschaft. Zusammen mit vielen tollen Organisationen geht es uns nicht nur darum, Antworten zu finden, sondern vielmehr wichtige Fragen zu stellen. Wir wollen die pädagogische und künstlerische Arbeit im Feld sichtbar und zugänglich machen, Ressourcen teilen und diese weiterentwickeln. In diesem Podcast gestalten wir gemeinsam mit unseren GästInnen einen Begegnungsraum für Austausch über widerständiges Handeln in der Migrationsgesellschaft. Hier geht es um Bündnisse, um Kampf, um Kreativität, um Kritik und vieles mehr. Dazu haben wir heute Magda Isaac getroffen, politische Bildnerin und Mitarbeiterin bei EOTO, Each One Teach One in Berlin. Hallo Magda, wie schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, um mit uns in ein Gespräch zu gehen. Das ist richtig, richtig cool.
Danke, ich freue mich auch voll.
Bevor wir einsteigen, würden wir dich einmal gerne kurz den ZuhörerInnen vorstellen. Magda, du bist Politikwissenschaftlerin und Soziologin und Mitarbeiterin bei EOTO. Dort arbeitest du als Co-Leitung im Kompetenznetzwerk Anti-Schwarzer Rassismus und machst tatsächlich politische Bildungsarbeit schon seit über 10 Jahren. Du beschäftigst dich viel mit konzeptuellen Fragen politischer Bildung, also zum Beispiel Fragen danach, was Bildungsarbeit eigentlich bedeutet, und gehst diesen Fragen eben auch aus aktivistischer und migrantischer Perspektive nach. Es ist so schön, dich heute im Gespräch zu haben. Ganz herzlich willkommen.
Ja, gerne. Erstmal danke für die Einladung.
Ich kenne EOTO seit 2017 und habe das so kennengelernt wegen der Bibliothek, die ihr damals auch aufgebaut habt, wahrscheinlich auch schon vorher aufgebaut habt, aber das war so der Punkt, an dem ich es mitbekommen habe. Und ich bin ehrlich gesagt total geflasht davon, was für eine Vervielfältigung an Arbeitsbereichen ihr seitdem auch entwickelt habt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich wurde mit vielen anderen Menschen eingestellt und das war so, ich würde sagen, der Höhepunkt dieser Wachstumsphase auf jeden Fall.
Spannend.
Und ich kenne EOTO auch schon länger, also seit 2014 oder 15, und war damals noch in den Kellerräumen. Also EOTO hatte damals Kellerräumlichkeiten, die ganz klein waren, wo auch Schimmelbefall war und so weiter. Ja, und jetzt krass. Eben zu sehen, schon allein räumlich, wie sich die Organisation vergrößert hat und auch eben zu einer Organisation geworden ist und nicht mehr ein Kiezverein ist, weil eben EOTO als Kiezverein eigentlich entstanden ist vor 10 Jahren. Also genau 2012 wurde der Verein gegründet. Genau, Herzstück waren immer die Bücher. Das ist ja ein Archiv, was sozusagen auch weitervererbt wurde. Vera Heyer war eine schwarze deutsche Frau, auch aus dem Rhein-Main-Gebiet, die total viele Bücher gesammelt hat während ihres Lebens und angefangen hatte, vor allem deutschsprachige Bücher, also auch Übersetzungen von schwarzen AutorInnen zu sammeln. Und und sie hatte diese Sammlung dann einer Freundin vermacht und die hatte sich dann eben dazu entschieden, dass es eigentlich einen öffentlichen Raum braucht, um diese Bücher, um mit diesen Büchern weiterarbeiten zu können, weil es so eine wertvolle Sammlung war. Und dann hat das eben so seinen Lauf genommen, dass ganz viele Personen einfach Büchersammlungen gespendet haben. Und so wurde dann eben EOTO zu dieser riesigen Bibliothek. Ich glaube, wir haben mittlerweile über 8000 Bücher.
Wow.
Und auch ein riesiges Archiv. Also es ist nicht nur die Bibliothek, sondern auch das Archiv. Und so ist eigentlich auch EOTO entstanden, mit auch der Kiezarbeit mit schwarzen Jugendlichen, im Wedding, was vor allem damals Saraya Gomez, die ja noch als Lehrerin damals aktiv war, initiiert hatte und dann so ein kleines Forschungsprojekt mit schwarzen Jugendlichen im Wedding gemacht hat, wo es so um schwarze Geschichte im Wedding ging und auch nochmal so das afrikanische Viertel als Lernort. Und ja, also ohne die Arbeit der Jugendlichen und ohne auch die Miteinbeziehung von so vielen Community-Menschen, die Bücher gespendet haben, würde es auch IOTO gar nicht geben. Ja, und jetzt machen wir eben noch viel mehr andere Sachen. Ja.
Cool. Was würdest du denn sagen, welche Rolle die Bildungsarbeit spielt bei IOTO? Was ist da deine Perspektive drauf?
Also die Bildungsarbeit war ja immer schon von Anfang an zentraler Bestandteil, weil einerseits die Bücher bzw. die Bibliothek und das Archiv als Lernort genutzt wurden, auch von den Jugendlichen, die angefangen haben, IOTO aufzubauen. Und vor allem dieses Miteinander und Voneinander lernen von Anfang an sozusagen zentraler Ausgangspunkt von IOTO war. Und auch wenn wir uns den Namen angucken, Each One Teach One, das bezieht sich eben auch auf so ein Lebensprinzip oder Lebensphilosophie von damals versklavten Menschen in den USA, die sich im Heimlichen gegenseitig das Lesen und Schreiben beigebracht haben, weil es ihnen verboten wurde. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das immer noch auch so unser politischer Anspruch ist, bestimmte Themen, die zum Beispiel an Institutionen wie Schule marginalisiert werden, zum Schwerpunkt zu machen und eben auch darauf zu bestehen. Genau. Und wenn ich auch mein eigenes Werden vor allem von den letzten 10 Jahren mir angucke, lernen immer der zentrale Bestandteil war eigentlich. Also auch vor allem dieses kollektive Lernen und kollektive Lernräume bilden oder sich an kollektiven Lernräumen zu beteiligen. Und wirklich das auch als Schlüssel zu, ja, Emanzipation irgendwie zu nutzen. Genau.
Es gibt schon so viele Themen, an die ich super gerne andocken würde. Aber weil du es jetzt gerade selber nochmal gesagt hast mit deinem eigenen Werdegang, habe ich gedacht, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dich zu fragen, hast du einen Gegenstand mitgebracht, der genau vielleicht irgendwie symbolisiert oder eine Sprache darüber sprechen kann, wie du deine Rolle verstehst, wie du an deine Arbeit rangehst, was dir wichtig ist?
Ja, also ich habe was zu lesen mitgebracht, weil wenn ich wenn ich auch irgendwie selbst Workshops mache oder so, versuche ich auch immer so einen Büchertisch irgendwie zu machen, der auch thematisch vielleicht zu den Themen passt. Und das ist eine Ausgabe von einer Zeitschrift, die Ausgabe hat mich jetzt irgendwie das Jahr über sehr intensiv begleitet. Die Zeitschrift heißt The Funambulist, ist aus Frankreich, aber wird auf Englisch auch publiziert. Die Ausgabe ist von Anfang des Jahres und heißt Questioning Our Solidarities. Und ich habe echt versucht, diese Zeitschrift fast überall hin mitzunehmen, wo ich irgendwie Räume gestaltet habe dieses Jahr. Vor allem eben auch wegen dem Thema der Zeitschrift. Und ich mich sehr, ich mich oft einfach sehr selbstkritisch mit der Frage nach Solidarität und Möglichkeiten von Solidaritäten auseinandersetze. Die Ausgabe halt auch sehr selbstkritisch irgendwie nochmal mit der Frage umgegangen ist. Und auch wenn das jetzt ein Podcast ist und kein Video, will ich euch trotzdem das Titelbild zeigen, weil das ein Graffiti aus Irland ist, wo sozusagen die palästinensische Flagge und die irische Flagge gezeigt wird und diese Hände ineinander verflochten sind. Und jetzt vor allem im Zuge der letzten 2 Monate für mich auch vor allem das Titelbild nochmal sehr, sehr stark war und mich einfach sehr stark begleitet hat. Die Zeitschrift sieht auch schon sehr abgenutzt aus, weil sie echt oft in meiner Tasche ist. Und ich oft mir bestimmte Artikel dann nochmal angucke oder Fotos nochmal angucke. Und ich einfach ja, es irgendwie wichtig finde, das zu teilen mit meinem Umfeld. Ja. Mhm.
Danke, genau, dass du uns hast teilhaben lassen.
Eigentlich können Solidarität und Allianzen nur dann tragfähig aufgebaut werden, wenn auch über Differenz gesprochen wird und über Pluralität und über intersektionale Unterschiede in der Positioniertheit, die Menschen haben. Und ich finde das gerade mit Blick auf die Migrationsgesellschaft total wichtig und spannend, weil es natürlich ein Spannungsfeld erzeugt, weil einerseits quasi eine Art gemeinsames Kollektiv geschaffen werden soll und natürlich auch muss, gerade angesichts rechter Perspektiven, die die migrationsgesellschaftliche Realität versuchen, einerseits zu leugnen, andererseits auch abzuwerten. So, das heißt, natürlich ist es total wichtig, dass man eine grundsätzliche Allianz hat, so sich eben einfach vergemeinschaftet. Und auf der anderen Seite aber finde ich es unumgänglich, die unglaublich vielen Unterschiede, die es in der Migrationsgesellschaft gibt, auch besprechbar zu machen. Also quasi auch die Unterschiede, die zwischen Gruppen bestehen, die aus einer dominanzgesellschaftlichen Perspektive als homogen gesehen werden oder so, gerade die besprechbar zu machen auch so. Ja, und das betrifft natürlich, da sind wir jetzt mitten im Thema auch, darüber hatten wir es ja auch vorher schon, das betrifft natürlich dann auch die Frage nach den unterschiedlichen Formen von Rassismus, die in der Migrationsgesellschaft Realität sind, die sie strukturieren. Nach dem Verhältnis vielleicht auch, also wie stehen die zueinander, wie sind die miteinander verflochten? Und vor allen Dingen auch nach dem grundsätzlichen Verhältnis von Migration und Rassismus in der heutigen Gesellschaft in Deutschland. Was bedeutet eigentlich Migrationsgesellschaft? Jetzt konkret gesprochen auch mit Blick auf antischwarzen Rassismus, wenn wir heute mit dir sprechen können.
Ja, ich finde die Punkte, die du gemacht hast, nochmal voll wichtig und würde gern auch nochmal den Begriff Macht einbringen, dass es vor allem wichtig ist, über Differenzen zu sprechen, um eben auf unterschiedliche Zugänge zu Macht oder auch unterschiedliche Verkörperungen von Macht aufmerksam zu machen. Mhm. Also es geht ja nicht irgendwie um irgendwelche Unterschiede oder phänotypische Unterschiede und so weiter, sondern tatsächlich um diesen essentiellen Unterschied von wer hat welchen Zugang zum Beispiel zu Institutionen, wer bekommt welche strukturelle Unterstützung und wer verkörpert vielleicht Macht mehr als andere Gruppen, also auch innerhalb von zum Beispiel migrantischen Communities. Und dann kommen wir eben ganz schnell zu antischwarzen Rassismus unter anderem, weil ich auf jeden Fall sagen würde, dass die Besonderheit oder die Komplexheit von antischwarzen Rassismus darin liegt, dass sie eine total global verflochtene Geschichte hat. Mhm. Es gibt nicht nur den transatlantischen Versklavungshandel. Es gab auch den sogenannten arabischen Versklavungshandel, beziehungsweise der Versklavungshandel, der eher in Richtung Osten, also über den Indischen Ozean ging. Und wenn wir uns zum Beispiel dort angucken, wie schwarze Menschen repräsentiert werden oder wie an Versklavung gedacht wird, wir uns wieder bei total ähnlichen Geschichten und verflochtenen Geschichten wiederfinden. Mhm. Und die hier vor allem im deutschen Kontext gerade noch nicht so viel Platz haben, weil eben größere bzw. dringlichere politische Umstände gerade sozusagen tagesaktuell sind. Mhm. Und ich würde auch sagen, diese community-übergreifende Angst, irgendwie öffentlich über zum Beispiel Rassismus innerhalb von migrantischen Communities zu sprechen, weil ja oft dann auch diese Angst besteht, oh Gott, dann lenken wir eigentlich vom eigentlichen Problem ab. Und ich sagen würde, dass vor allem der deutsche Kontext da sehr, sehr komplex ist, weil wenn wir uns zum Beispiel Frankreich oder auch Großbritannien angucken, ist da nochmal direktere Verflechtungen gibt zwischen verschiedenen migrantischen Communities, weil die meisten migrantischen Communities, die dort sind, aufgrund der direkten Folge des Kolonialismus da sind. Mhm. Und das hier eben nochmal anders ist. Also wir haben hier viele verschiedene Migrationsströmungen und Migrationswellen. Und wo es dann eben auch dazu kommt, dass hier Communities miteinander Allianzen schließen müssen, die auch nur punktuell hier Sinn machen. Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Zum Beispiel Communities, die hier rassifiziert werden, aber global gesehen trotzdem weiß sind. Mhm. Und das alles, das dann irgendwie nochmal komplizierter macht. Und, glaube ich, nochmal bestimmte Sachen auf jeden Fall erschwert, wenn es vor allem um Allianzen und Bündnisse geht. Ja.
Voll. Ja. Mich würde interessieren, also jetzt das Migration Lab arbeitet ja mit dieser migrationsgesellschaftlichen Perspektive, die ja zum Beispiel auf Paul Matcherill, aber eben auch vielen anderen zurückgeht, nach der, also es ist im Grunde genommen so eine Perspektive auf Gesellschaft, die sagt, Migration prägt alle in Gesellschaft, weil Migration so krass Grenzen in Frage stellt, weil indem Menschen über Grenzen gehen, nicht nur über nationalstaatlich konstruierte Grenzen, sozusagen physisch über Grenzen gehen und werden damit auch gleichzeitig die Grenzen der Zugehörigkeit in Frage gestellt. Also Grenzen werden sichtbar durch unterschiedliche Formen von Migration und damit prägt Migration die ganze Gesellschaft. Und zwar nicht nur jüngere Migration, sondern halt eben auch weit vergangene Migration. Also Versklavung, Kolonialismus sollen da halt eben mitgedacht werden. Jetzt frage ich mich gerade, inwieweit findest du diese Perspektive passend, um auch gegen antischwarzen Rassismus in Deutschland zu kämpfen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall, weil wenn wir uns institutionellen oder strukturellen antischwarzen Rassismus angucken, also ganz konkret hinschauen, wo passiert denn antischwarze Gewalt, die passiert ganz viel in Institutionen oder mit Institutionen, wie zum Beispiel der Polizei. Mhm. Und das ist ja schon allein, also der Grund, weshalb sie passiert, ist, weil schwarze Menschen als nicht deutsch markiert werden oder illegalisierte schwarze Menschen kriminalisiert werden. Mhm. Schon allein an öffentlichen Plätzen irgendwie zu sein, schon ein Kriminalisierungsverdacht besteht. Mhm. Also es gibt ja ganz viele Zusammenhänge zwischen Migration und antischwarzer Rassismus als Gewalt, die miteinander direkt zusammenhängen. Mhm. Sonst würde es diese Gewalt in der Form auch nicht geben. Mhm. Und auch wenn wir uns die Geschichte tatsächlich von auch schwarzen Bewegungen in Deutschland angucken, wie zum Beispiel im späten 19. Jahrhundert oder im frühen 20. Jahrhundert, waren das Menschen aus ehemals deutschen Kolonien, die zum Beispiel hierbleiben wollten, die eine Staatsbürgerschaft haben wollten, die sich strukturell am deutschen Leben beteiligten wollten. Und das war ja sozusagen der Initiativkampf um schwarzes Leben im heutigen Deutschland, ausgehend von MigrantInnen, ausgehend von Personen, die eben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Und man, glaube ich, diesen Ausgangspunkt auch für viele andere Migrationsbewegungen, die danach gekommen sind, auch exemplarisch sich nochmal angucken kann. Mhm. Die Geschichten haben wir ja, das Archiv haben wir ja. Aber ich das Gefühl habe, dass es trotzdem irgendwie so ein Disconnect gibt zwischen sogenannten neueren Migrationsbewegungen, also ab den 50er Jahren und Migrationsbewegungen, die zum Beispiel während des Ersten Weltkriegs noch stattgefunden haben oder sogar schon davor stattgefunden haben. Und das ist ja auch genau das, also genau der Beweis dafür, dass eben Kolonialgeschichte oder Kolonialismus von Migration nicht wegzudenken ist. Mhm. Also Migration als Kondition ist größtenteils eine koloniale Konsequenz. Genau, ja.
Ich habe also gerade bei dem, was du gesagt hast, habe ich wieder über EOTO nachgedacht und über diese Vielfalt an Angeboten, die ihr macht. Und mir ist auch aufgefallen, dass ihr auch Angebote zur Körperarbeit macht.
Ja, danke erstmal für die Wahrnehmung. Ich würde sagen, das in Anführungsstrichen Besondere oder das vielleicht auch etwas Singuläre an antischwarzem Rassismus ist ja, dass er sich sehr krass am Körper festmacht. Also, dass die Verkörperung schon allein die Projektionsfläche für antischwarze Gewalt darstellt. Mhm. Und deshalb mein oder unser Ausgangspunkt ist, dass wir mit unseren Körpern arbeiten müssen und die auch besprechbar machen müssen, um antischwarze Gewalt zu verstehen und auch um Empowerment als etwas Ganzheitliches zu verstehen. Mhm. Unsere Verkörperung ist eine Projektionsfläche für so viel Gewalt, strukturell, institutionell im Alltag, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, ohne unsere Körper irgendwie als eine der Zentren, eins der Zentren zu stellen in der Arbeit, zu arbeiten. Also es ist für mich noch nicht mal unbedingt eine Frage, sondern eine Selbstverständlichkeit, genau.
Mhm. Voll.
Und ich auch in meinen Konzepten und meiner Arbeit immer sage, unser Ausgangspunkt ist unser Erfahrungs- und Körperwissen. Ohne dieses Wissen können wir die Arbeit nicht machen. Und die ist eigentlich Voraussetzung auch für die Arbeit, die wir machen. Und das ist auch der Versuch, irgendwie sich nochmal zurückzunehmen, was uns eben auch kollektiv wirklich genommen wurde. Und zwar unseren Körper als Ressource, als Wissensressource anzuerkennen und auch wieder irgendwie eine Verbindung dazu finden zu können. Und das ist ja das, was Kolonialität auch gemacht hat. Total viele Wissensarchive, vor allem Körperwissensarchive, zerstört. Und ich auf jeden Fall sagen würde, dass wir auch noch dabei sind, die irgendwie aufzubauen oder wiederzufinden.
Mhm. Wir sind ja auch, also ich mag gerade, dass du den Begriff Erfahrungs- und Körperwissen eingebracht hast, weil wir ja auch interessiert sind, so an welche Wissensbestände, also was ist eigentlich Wissen? Wessen Wissen gilt wie? Und auf welche Wissensbestände greifen wir eigentlich zurück in der Arbeit? Oder greifst du auch zurück oder ihr als auch zurück? Genau, magst du noch ein bisschen was zu dem Erfahrungs- und Körperwissen erzählen?
Genau, das sind ja auch nicht nur Konzepte oder Ansätze, die jetzt aus schwarzen Bewegungen kommen. Auch wenn wir uns feministische Epistemologien angucken, versuchen die ja auch wieder sozusagen zum Körper zurückzufinden und zu sagen, Körperwissen und Erfahrungswissen sind legitime Ressourcen unserer Erkenntnisse und auch unserer Theorien. Das sind tatsächlich auch Themen, mit denen ich mich vor allem in meinem Masterstudium auseinandergesetzt habe. Deswegen bin ich so ein kleiner Nerd, was vor allem Wissensproduktion angeht. Und genau, mein Anspruch daran eigentlich ist, Wissen, also jegliches Wissen als solches auch anzuerkennen und auch nochmal die Frage nach Professionalität oder Expertise zu hinterfragen. Was versteht, also was ist das hegemoniale Verständnis von Expertise und Professionalisierung? Und dass wir ja also in Projektarbeitskontexten ja trotzdem mit diesen Begriffen arbeiten müssen, aber gleichzeitig versuchen, irgendwie was anderes daraus zu machen. Und einerseits theoretisch begründet meine Arbeit auf jeden Fall inspiriert ist oder ihre Kraft schöpft von schwarzen feministischen Theorien. Aber auch von spekulativen Arbeiten, wie zum Beispiel Afrofuturismus. Und das aber auch in der Arbeit an sich, also vor allem sich für mich die letzten Jahre nochmal die Frage gestellt hat, okay, was verstehen wir unter Qualifizierung, Professionalisierung, diese ganzen Begriffe, die immer als Parameter genutzt werden, um auch Projektanträge zu schreiben. Und oft ja der Ausgangspunkt ist, oh, unsere Communities brauchen Professionalisierung, weil sie noch nicht qualifiziert genug sind. Aber mein Argument da eher ist, dass die sogenannte Qualifizierung, Professionalisierung voller Ausschlüsse ist und auch gar nicht sich unseren Lernräumen widmet, sie gar nicht als Lernräume anerkennt, dass wir eigene Konzepte von sogenannter Professionalisierung und Qualifizierung brauchen. Und da kommen wir eben wieder zurück zum Erfahrungs- und Körperwissen, in denen Erfahrungs- und Körperwissen Ausgangspunkte unserer Arbeit sind. Und das heißt nicht, dass ich jetzt sage, wir müssen nicht mehr lesen oder so. Ich wäre die Letzte, die sowas sagt. Also, aber das sozusagen in so einen Dreieck, in so einen Einklang zu bringen. Also theoretische Ansätze, die schon existieren, zu verbinden eben mit und ich spreche auch nicht von einem individualisierten Körper oder Erfahrungswissen, also ich habe in meiner Kindheit A erlebt, deshalb weiß ich B, sondern tatsächlich das Kollektive darin, welche Archive haben auch unsere kollektiven, also verkörpern unsere Körper kollektiv gesehen. Und woran können wir uns da orientieren? An welchem Vorwissen können wir uns orientieren? Und das ist ja eine ganzheitliche Arbeit, die eben auch die Bereitschaft erfordert, auch so tief reinzugehen. Genau, und mit tief reingehen meine ich jetzt irgendwie auch nicht irgendwas Psychologisches oder krass Spirituelles, sondern einfach nochmal zu versuchen zurückzugehen, okay, womit haben auch unsere VorfahrInnen gearbeitet? Welche Konzepte gab es schon und wie können wir die uns wieder zurücknehmen und auch nicht unbedingt unkritisch, aber wie können wir die für heute nutzen und vielleicht auch nochmal transformieren? Und da reicht es eben nicht aus zu sagen, keine Ahnung, Community A ist unterqualifiziert und deshalb braucht es Qualifizierungsangebote, sondern eher, dass die Qualifizierungsangebote, die es bis jetzt gab, unsere Lebensrealitäten gar nicht mit einbeziehen und auch unsere Expertisen ignorieren und sie gar nicht als Expertisen anerkennen. Und das sozusagen das Ausgangsproblem ist und dann eben geschaut werden muss, wie kann man dieses Problem lösen. Und da auch der Weg das Ziel ist. Also schon allein der Weg dahin, und das habe ich vor allem auch im Rahmen dieser Qualifizierungsreihe gemerkt, auf jeden Fall schon das Ziel war. Also der Zweck wurde für mich schon erfüllt, alleine weil dieser Raum geöffnet wurde.
Was war das genau für eine Reihe?
Das Projekt hieß Black Empowerment Academy. Das war eben eine Qualifizierungs- oder Weiterbildungsreihe für schwarze politische BildnerInnen. Und da aber auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir schwarze politische BildnerInnen sehr weit gesehen haben. Also es mussten nicht Personen sein, die jetzt irgendwie schon Erfahrungen im Schulkontext hatten oder in der klassischen Erwachsenenbildung, sondern eben auch zum Beispiel Personen, die mit Jugendlichen tanzen oder in ihren Gemeinden irgendwie Nachhilfe geben, weil das so genau ja auch IOTO entstanden ist, mit zum Beispiel Nachhilfeangeboten für Jugendliche oder generell Jugendarbeit. Ich würde sagen, dass der theoretische Ansatz des Projekts auf jeden Fall nochmal war, sich anzugucken, wie wird überhaupt politische Bildungsarbeit aus unseren Communities heraus verstanden? Warum gibt es vielleicht auch so noch diese Scheu vor dem Begriff politische Bildung? Und das eben, weil er eben vor allem in Deutschland ein sehr, sehr starrer, noch starrer vorbelasteter Begriff ist, auch wenn im letzten Jahrzehnt da viel auch tatsächlich von der BPP versucht wurde, neue Förderprogramme und so weiter anzubieten. Und wir eben durch die Fortbildungsreihe gemerkt haben, dass es total viel Expertise und total viele Felder der politischen Bildungsarbeit aus unseren Communities heraus eigentlich gibt. Also es war eine Gruppe aus dem gesamten Bundesgebiet. Die jüngste Person war 19, die älteste Person war Rentnerin. Und das waren Personen, die zum Teil journalistisch arbeiten, also wie eine Radioshow machen, mit Jugendlichen arbeiten, mit Kindern arbeiten, Kinderfreizeiten für schwarze Kinder organisieren, Personen, die politische Arbeit machen, die Festivals organisieren oder auch Personen, die im pädagogischen Feld arbeiten, sei es LehrerInnen sind oder auch außerschulische Bildungsarbeit anbieten. Mhm. Und das schon total interessant war, den Raum so zu füllen mit Menschen aus unterschiedlichen, auch tatsächlich Lebensbereichen und unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Und dann zu merken, dass eigentlich jede einzelne Person politische Bildungsarbeit macht, weil das Oberziel der Arbeit ist, ja, für politische Gerechtigkeit irgendwie zu kämpfen mit der Arbeit, die wir alle machen. Und dieses gemeinsame Ziel unterschiedlich angegangen wird, also wir hatten Personen, die gesagt haben, nee, wir machen nur Empowerment. Wir hatten Personen, die gesagt haben, nee, wir wollen tatsächlich auch sozusagen rassismuskritische Fortbildung oder Professionalisierung anbieten. Und es irgendwie total interessant war, das alles irgendwie zusammenzubringen und zu schauen, eben wie vielfältig unsere Arbeit ist. Und wir dann gemeinsam nochmal gelernt haben inhaltlich. Und das ist eben so entstanden, dass ich mit einem Team von Honorarkräften vorher geguckt habe, was gibt es denn auch für thematische Schwerpunkte, die von der dominanten politischen Bildungslandschaft nicht genug thematisiert werden oder angeboten werden. Und das waren Themen, die dann zu Modulen wurden. Also zum Beispiel hatten wir ein Modul zu Kolonialismus und Widerstand. Widerstand ganz besonders, weil wir auch gemerkt haben, dass immer, wenn es irgendwie um Kolonialismus geht, in der Schule oder in der außerschulischen Bildung, dass auch sehr einseitig geframed wurde und dass eigentlich die Geschichte der Kolonisatoren eher erzählt hat und nicht drauf geschaut hat, was gibt es denn aber auch für Widerstandsbewegungen schon während der Kolonialzeit, die total groundbreaking waren,
ja,
und die total wichtig waren. Wir können zum Beispiel nicht über den Genozid an die Herero und Nama sprechen, ohne über den Widerstand der Herero und Nama zu sprechen, auf die ja mit dem Genozid reagiert wurde.
Ja.
So. Und genau das war nochmal irgendwie sehr, also für mich ein sehr, sehr wichtiger Moment. Und dann hatten wir tatsächlich auch das Modul Migration und Flucht, weil wir eben gemerkt haben, dass vor allem ja auch in dominanten Lernräumen oder Erzählungen über Migration oder auch in der Migrationsforschung schwarze Perspektiven viel zu kurz kamen und wir da auch direkt den Bogen geschlossen haben zum ersten Modul zu Kolonialismus und Widerstand. Und für mich da vor allem einer der Leitsprüche aus der Geflüchtetenbewegung, also we are here because you are there, immer wieder irgendwie sehr zentral war. Genau, und dann hatten wir noch das Modul Intersektionalität, wo wir tatsächlich auch nochmal versucht haben, sehr selbstkritisch irgendwie miteinander zu arbeiten. Und dann tatsächlich ein Empowerment-Modul, was auch ganz 5 Tage ging, wo es nicht nur um so eine Eigenerfahrung von Empowerment ging, sondern wie kann ich meine Räume auch empowernder gestalten und was braucht es dafür für Ressourcen und gleichzeitig aber auch Empowerment im Sinne von, was bedeutet es zum Beispiel als schwarze Bildungsakteurin zu arbeiten, als freie Mitarbeiterin, wie verhandle ich meine Honorare, wie fordere ich auch eine sichere An- und Abreise zu zum Beispiel heiklen Orten. Genau, ja, also das war sozusagen die Fortbildungsreihe.
Wow,
ja.
Beeindruckend, wirklich. Vielen Dank, Magda. Ich würde da auch die Brücke schlagen, weil ich finde, das passt gerade total gut, wenn du deinen Gedanken oder deine Vision von Zukunft noch ein bisschen weiter denkst und allgemein dir vorstellst, wie die Gesellschaft aussehen könnte. Was kommt dir in den Sinn? Wie würdest du dir die Gesellschaft wünschen, wenn du jetzt deine Vision mit uns teilen möchtest?
Ich glaube, ich wünsche mir generell für uns alle mit weniger Angst zu leben. Also Angst auch nicht mehr als sowas Lähmendes oder Erstarrendes wahrnehmen zu müssen. Vor allem auch keine existenziellen Ängste mehr zu haben, die irgendwie politisch gewachsen sind. Und eine möglichst gewaltfreie Gesellschaft, in der vor allem institutionelle Gewalt nicht mehr in der Form, wie sie heute stattfindet. Und wenn ich mir das so konkret im Alltag vorstelle, heißt das für mich, dass meine Nachbarschaft, also ich wohne in der Nähe vom Leopoldplatz, dass es dort keine Polizeipräsenz mehr gibt, dass wir in Berlin nicht mehr von sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten sprechen müssen, und dass öffentliche Räume von allen Menschen gleichwertig genutzt werden können, vor allem Menschen, die die öffentlichen Räume auch brauchen, und es da auch mehr Begegnungsräume geben kann, ohne institutionelle Gewalt.
Oh, gehe ich voll mit. Vielen Dank für die Vision.
Ja, voll.
Vielen Dank für die Einladung. Es war irgendwie richtig cool, so intensiv in die Woche zu starten. Aber ja, danke für das schöne Gespräch und für die guten Fragen.
Vielen, vielen Dank dir, Magda, vor allem für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und ich bin total baff, ich bin total inspiriert, auch von kritischen Fragen, die du gestellt hast. Ich spüre, dass das Gespräch noch arg in mir nachwirken wird und bin unglaublich dankbar, dass wir uns diesen Raum irgendwie gestalten konnten.
Nee, auch von meiner Seite wirklich. Ich fand es total inspirierend, hat mich richtig gefreut, dass wir so mit dir ins Gespräch kommen konnten.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und freuen uns natürlich über euer Feedback. Hört doch gern wieder rein, empfehlt uns weiter oder gebt uns einen Daumen hoch. Alle Infos zu unseren GästInnen sowie zum Migration Lab findet ihr wie gewohnt in den Shownotes.